Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind
Jenny,
Christian
und Elena und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen. In die Welt von Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind. In die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen, von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen. In die Welt von Schneewittchen, Dornröschen und Hänsel und Gretel. Aber auch in eine unbekannte Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen werden, die ihr noch nicht so gut kennt.
Wir unterteilen unsere Folgen in Märchenstunde und Märchenkunde. In der Märchenstunde sprechen wir euch ein Hörspiel ein, in der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und analysieren und diskutieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber auch im neuen Jahr im Alltag bewahren sollten.
Und damit beginnen wir mit unserer Folge 86 und dem Thema Norwegen.
Christian, ich muss dir was beichten.
Um Gottes Willen, was kommt denn jetzt? Und dann noch hier in der Öffentlichkeit.
Ich habe über Weihnachten tatsächlich vergessen, die Wäsche abzunehmen.
Sünde.
Ja, und nicht nur das, übers neue Jahr auch.
Elena, also wenn 2025 wirklich ein beschissenes Jahr wird, dann weißt du jetzt warum.
Also ich habe die Wäsche nicht vergessen abzunehmen, weil ich habe einen Trockner.
Toll, Jenny. Das ist jetzt aufbauend.
Also ich habe meinen Wäscheplan tatsächlich so gestaffelt, dass alles auch spätestens dann Heiligabend vormittags oder eben am 31. vormittags trocken ist. Und ja, Aberglaube ist irgendwie doch im Kopf so drin.
Ja, ich bin ja jetzt nicht so abergläubisch und deswegen hoffe ich nicht, dass das ein schlechtes Omen ist. Zumindest für den Märchenpott bin ich ziemlich zuversichtlich und denke, wir haben hier im Podcast wieder ein sehr spannendes und lehrreiches und thematisch auch sehr abwechslungsreiches Jahr vor uns, zu dem wir euch da draußen natürlich erstmal ganz herzlich begrüßen möchten. Wir wünschen euch ein frohes und glückliches Jahr 2025 und freuen uns, dass ihr auch im neuen Jahr wieder dabei seid und uns auf unserer Reise durch die Märchenwelt begleitet. Was erwartet euch denn in diesem Jahr? Unser Themenplan steht ja schon eine ganze Weile fest, eigentlich schon seit fast Anfang letzten Jahres. Ja. Wir wollen auch an dieser Stelle noch nicht zu viel verraten. Nur so viel sei vielleicht schon mal gesagt. Es wird wieder das eine oder andere ja, große und klassische Märchenthema geben, wie das letztes Jahr ja zum Beispiel mit Gut und Böse oder Liebe im Märchen gewesen ist. Wir werden über ein, zwei Märchenfiguren sprechen, werden einem Märchen auch wieder ein Special widmen, haben aber auch ein paar Themen dabei, mit denen man so beim ersten Hören vielleicht gar nicht so wirklich viel anfangen kann. Wir hoffen natürlich, dass das alles euren Geschmack und auch euer Interesse treffen wird. Und ich glaube, viel mehr Einleitung brauchen wir heute auch gar nicht, denn wir haben für die Folge heute schon einiges vor und freuen uns sehr, mit dem heutigen Oberthema an unsere Weihnachtsfolge anknüpfen zu können. Keine Sorge, wenn ihr jetzt wieder denkt, boah, nee, bitte nicht schon wieder Grusel. Keine Sorge, es geht diesmal nicht um Spuk. Das habt ihr erstmal ausgestanden. Aber wir bleiben heute an einem Ort, den wir eben in besagter Weihnachtsfolge schon kurz erwähnt haben. Wenn ihr euch erinnert, es ging ja um nordische Weihnachten und in diesem Zusammenhang haben wir über Skandinavien und einige dort verbreitete Weihnachtsbräuche gesprochen. Und heute gibt es ein Länderspezial über ein Land, in dem ich jetzt im Winter wirklich sehr, sehr gerne wäre. Unter anderem, weil es dort einen Winter nach meinem Geschmack gibt. In der Hauptstadt des Landes, um das es heute geht, sind jetzt gerade nämlich schöne minus 8 Grad und für die Woche ist auch Schneefall angesagt.
Nimm mich mit, ich komme mit.
Ja, und auch in anderen bekannten Städten wie Bergen oder Stavanger sieht es ziemlich gut aus. Da schneit es nämlich sogar heute schon. Und in Odda, der kleinen Stadt am Fuße des Trolltunga, hatte es heute Morgen um kurz nach 8, als ich die Wetterdaten gecheckt habe, knackige minus 23 Grad und Schneefall.
Finde ich gut.
Minus 23 ja. Grad?
Fand ich heftig.
Das ist wirklich hart.
Ja. Kann ich endlich mal meine Pullis übereinander anziehen und die Jacken, die ich habe.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich minus 23 Grad anfühlt.
Ich auch nicht, aber ich würde es echt gern mal erleben.
Also minus 17 habe ich schon mal mitgemacht. Das war schon kalt, ja, aber schon ich mache das auch gerne. Irgendwann fühlt sich das nicht viel kälter
an. Man gewöhnt sich ja dran. Wenn du gut angezogen bist, glaube ich, ist es auch nicht so dramatisch. Ja, ich habe mir auf jeden Fall nur gedacht, ich will auch. Und das hat mich natürlich wieder in sehr sehnsuchtsvolle Stimmung versetzt. Denn ihr wisst ja alle, ich liebe den Winter mehr als alles andere. Und ich wünsche mir aus so tiefstem Herzen, dass wir das auch im Ruhrgebiet einmal noch erleben könnten. Dass es wirklich mal für mehrere Wochen kalt ist. Und dass wir halt auch mal dauerhaft Schnee und ja meinetwegen auch nicht minus 23 Grad, sondern ich wäre mit minus 5 Grad ja schon zufrieden hätten.
Denn wir haben ja im Laufe der über 3 Jahre Märchenpott jetzt auch schon einige schöne Märchen rausgesucht, für wenn es kalt ist.
Ja,
ne?
Eben. Das würde perfekt passen und das wäre so schön gemütlich. Aber ja, unabhängig von meiner jedes Jahr aufs Neue enttäuschten Winterliebe, also eine unerfüllte Liebe tut wirklich weh, hat mich das aber auch deswegen ein bisschen sehnsüchtig gestimmt, weil Jenny und ich im letzten Jahr das große Glück hatten, eine kleine Norwegen-Tour zu machen und durch dieses wirklich atemberaubend schöne Land zu reisen, das ich auf jeden Fall auch irgendwann nochmal im Winter sehen möchte. Das haben wir uns ja direkt geschworen, als wir im Spätsommer da waren und haben gesagt, ja, im Winter kommen wir ja auch nochmal hin.
Aber dann müsst ihr mich mitnehmen, sonst bin ich beleidigt.
Ja, das machen wir. Ich musste nur gerade, als du sagtest, in Odda ist minus 23 Grad, musste ich an die Strecke denken, die wir mit dem Auto dahin gefahren sind. Willen. Durch die Berge und du konntest nicht aneinander, also der Gegenverkehr konnte nicht an dir groß vorbeifahren. Du musstest dann immer irgendwie gucken, dass du dich an die Seite quetscht. Also das war schon im Sommer sehr abenteuerlich. Ich stelle mir das jetzt gerade bei glatten Straßen und Schnee
Horror.
Never.
Ja. Noch interessanter als die Fahrt auf Mallorca zum Leuchtturm mit dem Bus.
Ja, echt? Auf jeden Fall. War noch krasser. Ja, und hinter uns dann die LKW voll am Drängeln. So nach dem Motto, boah, Alte, fahrt mal schneller. Und du dachtest dir dann, aber da geht's bergab und da ist ein reißender Fluss und es ist so schmal hier.
Und die sind dann zack an einem vorbeigefahren. Ich meine, die kennen die Begebenheiten. Ne? Da ist halt so eine Touri-Truller, die halt dann nur 30 fährt und sich denkt, wie kann man denn hier 50 fahren?
Ja. Ich musste natürlich auch dann an Trolltunga denken. Also die Orte, die ich hier genannt habe, waren einige Stationen, die wir eben auch im Sommer in Norwegen besucht haben. Und wir waren eben auch auf Trolltunga. Und da waren heute minus 17 Grad. Und da habe ich mir gedacht, den Aufstieg einfach mal 10 Kilometer nur bergauf. 6 Stunden haben wir damals gebraucht. Wir hatten Regen, aber es war okay. Ne? Also man konnte das ganz gut machen. Aber wenn ich mir das bei Schnee und Eis vorstelle, ja, besten Dank auch. Und
dann in dem Schlafsack. Ich hab schon damals, also ich meine, da ist natürlich nachts immer kalt, auch im Sommer.
Ja, wir hatten 4 Grad.
Die erste anderthalb Stunden lag ich im Schlafsack und habe gezittert und gefroren und gedacht, du kannst diese Nacht hier nicht schlafen.
Du Mädchen.
Weil es war so kalt. Und dann irgendwann war der Schlafsack warm und dann war okay, aber es hat echt lange gedauert.
Hast du ihn warm gepupst?
Ich weiß nicht, ich habe verzweifelt. Egal, was ich gemacht habe, er ist warm geworden, dann war das gut so.
Wie ihr das so ein bisschen hört, es war auf jeden Fall ein unvergessliches Reiseziel, das ich auf jeden Fall jedem empfehlen würde. Und weil Norwegen nicht nur aus touristischer Sicht eine Reise wert ist, sondern auch aus Märchenperspektive, darf dieses Land den Märchenpott 2025 thematisch eröffnen.
Und deswegen jetzt erstmal ein paar allgemeine Facts über Norwegen. Norwegen kennen ja wahrscheinlich alle von euch da draußen, dem Namen nach. Es ist ein Königreich, hat eine parlamentarische Monarchie und der König ist Harald V. von Norwegen. Die Währung sind norwegische Kronen. Den Umrechenkurs weiß ich nicht mehr, aber er war total komisch. Ich habe eigentlich dann irgendwann aufgehört umzurechnen
und einfach nur gezahlt.
Aber das Tolle ist, man kann natürlich alles bargeldlos bezahlen. Wir mussten nichts tauschen, das war schön. Ja, zum Hauptland gehört die Inselgruppe Spitzbergen sowie die Insel Jan Mayen. Hauptstadt und bevölkerungsreiche Stadt ist Oslo. Norwegen ist das flächenmäßig 8. größte Land Europas. Also es ist schon ordentlich groß. Als wir so ein bisschen recherchiert haben für unseren Urlaub, habe ich auch mal geguckt so. Man könnte ja einmal so eine ganze Tour machen. Nein, das geht nicht. Du brauchst 2 Tage, um von oben bis nach unten zu kommen und fährst dann komplett durch. Mit 5.550.203 Einwohnern ist Norwegen sehr dünn besiedelt. Also für Leute, die nicht gerne viele Menschen sehen, perfekt.
Warum mag ich das Land wohl?
Der Großteil der Bevölkerung lebt im Süden des Landes. Norwegen ist kein Mitglied der EU, aber Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums. Der Index der menschlichen Entwicklung der Vereinten Nationen stuft Norwegen seit vielen Jahren als das weltweit am höchsten entwickelte Land neben der Schweiz ein.
Das muss man sagen, das merkt man auch. Also wenn du in Oslo bist, du hast einfach das Gefühl, und ich meine, das ist, glaube ich, auch so, die sind einfach die 20 Jahre schon voraus verglichen mit Deutschland. Und du denkst einfach, ja, so kann man auch leben und so kann das auch funktionieren.
Ja, es ist leider alles sehr praktisch und gut durchdacht.
Es ist alles super durchdacht, angefangen von der Art, wie die wohnen, wie die den Müll entsorgen, der Verkehr in der Stadt, die Menschen sind alle viel entspannter. Also es ist einfach alles in allem, da gibt es zig Punkte, die man aufzählen kann. Ich fand diesen Gegensatz wirklich extrem. Und Oslo ist halt trotzdem auch eine Großstadt, ne? Wir reden jetzt nicht von die kleine romantische Hütte irgendwo in den Bergen. Du hast einfach das Gefühl, mein Gott, ist Deutschland rückständig, wenn du da bist.
Und Norwegen ist auch sehr wohlhabend. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf war 2016 das 3. höchste der Welt.
Genau, beim Shoppen denkst du dir dann, scheiße, bin ich arm.
Und auch beim Essen gehen, es ist ja schon alles sehr teuer.
Ja, Gelsenkirchen, Hashtag 401 mal wieder, ne?
Das Land verfügt zudem über eines der großzügigsten Sozialsysteme der Welt.
In unserer Weihnachtsfolge haben wir ja nicht jetzt nur speziell über Norwegen gesprochen, aber auch über den einen oder anderen Weihnachtsbrauch, den es dort gibt. Und Bräuche sind ja immer mit bestimmten Vorstellungen verbunden und damit auch mit bestimmten Geschichten. Und auch wenn wir euch in besagter Folge nur einen ganz kleinen Bruchteil davon vorgestellt haben, ist, glaube ich, deutlich geworden, dass es dort eine Vielzahl von Geschichten gibt, die einerseits der Dunkelheit und der Natur und der Mystik dieses Landes Rechnung tragen, andererseits aber auch Bezug zum oft harten Alltag der Menschen nehmen. Und so ist es eben auch mit norwegischen Märchen.
Genau, und deswegen spielen norwegische Märchen auch eine große Rolle in der norwegischen Kultur. Die Volksmärchen haben einen wichtigen Platz. Sie sind freie und fantasievolle Erzählungen, jedoch mit Bezug zum oft sehr, wie du auch schon gesagt hast, sehr harten Alltag, früher auch mit sehr viel körperlicher Arbeit verbunden, ohne diesen dann aber direkt zu erzählen. Auch in den norwegischen Märchen sind oft übernatürliche Phänomene vorhanden und sie haben meistens eine Lehre, die sie ziehen. Ja, gerade der Volksglaube, also Trolle oder auch andere übernatürliche Gestalten, finden in den norwegischen Märchen sich wieder. Und man sieht auch dadurch, dass es die norwegische Volksmärchensammlung Norske Folke Eventur, mein Norwegisch kann ruhig sich auch noch ein bisschen verbessern, zwischen 1841 bis 1844 erschienen ist, dass norwegische Märchen doch sehr präsent in Norwegen sind. Diese Sammlung ist quasi genauso bekannt wie die Kinder- und Hausmärchen der Grimms in Deutschland. Ich will jetzt nur ganz allgemein, ganz kurz darauf eingehen, weil da werdet ihr ja gleich auch noch was zu sagen. Die Sammler sind Peter Christian Asbjørnsen und der Schriftsteller Jürgen, wie hast du gesagt, wird das ausgesprochen?
Ich glaube Moore. Also M-O-E geschrieben, weil das O wird wie U ungefähr ausgesprochen, habe ich gelesen, und es ist wohl getrennt, also Moore.
Das lasse ich jetzt so stehen.
Da wir das Ganze hier ja jetzt schon eine Weile machen, wissen wir längst, Märchen ist aber nicht gleich Märchen. Von Zaubermärchen über Feenmärchen, Gruselmärchen, Schwankmärchen bis zu den Blaubartmärchen haben wir hier ja schon einige Unterkategorien von Märchen kennengelernt, die sich durch eine bestimmte Schwerpunktthematik auszeichnen. Und diese Vielfältigkeit ist nicht nur auf die Märchen der Grimms beschränkt. Erinnert euch zum Beispiel an unseren Schwerpunkt zum Thema mallorquinische Märchen, dies war die Folge 45, oder auch zum Thema Japan in Folge 37. Wir haben immer wieder festgestellt, Märchen sind sehr vielfältig und es gibt immer unterschiedliche Typen. Und so ist das eben auch, Überraschung, Überraschung, bei den norwegischen Märchen. Allgemein ist für norwegische Märchen erstmal genau das typisch, was wir von dieser Textsorte kennen und auch erwarten. Die Märchen enthalten, du hast es auch gerade schon gesagt, Jenny, oft übernatürliche Züge, sind lehrreich, aber nicht unmittelbar belehrend. Typisch für diese Art der Volksdichtung sind Vereinfachung und Schematisierung und der Personenkreis, der in den Märchen auftritt, ist sehr begrenzt. Soweit also erstmal nichts Neues. Und auch wenn wir uns die norwegischen Märchentypen angucken, kommt uns da einiges bekannt vor. Denn unterschieden werden im Norwegischen drei Hauptgruppen von Märchen. Tiermärchen, Wunder- bzw. Zaubermärchen und Schwankmärchen. Die sind uns alle drei schon mehrfach hier begegnet und zumindest über die Zaubermärchen sowie die Schwankmärchen haben wir auch schon jeweils eine ganze Folge gemacht. Und wir können an der Stelle ja spoilern, die Tiermärchen kommen dieses Jahr auch endlich mal dran. Um das Ganze jetzt etwas greifbarer zu machen und auch um auf das Märchen unserer letzten Märchenstunde näher einzugehen, werden wir euch jetzt diese drei Hauptgruppen mit jeweils einem passenden Beispiel näher vorstellen.
Ich fange an und ihr könnt raten, was für ein Märchentyp ich habe.
Das sind dann wohl wieder mal die Tiermärchen.
Keine Katze, Jenny, ich bin enttäuscht.
Ehrlich, das ist auch wirklich enttäuschend. Aber nein, heute befasse ich mich mit anderen Tieren und stelle euch kurz das Tiermärchen Die drei Ziegenböcke vor. Beziehungsweise der deutsche Titel ist, sehr einprägsam, Die drei Böcke Brausewind, die auf die Alp gingen und sich fett machen wollten.
Ja, klingt gut.
Kann ich mich mit identifizieren? Trifft auf uns drei eigentlich zu, oder?
Wir sind eigentlich die drei Ziegen.
Wir sind bekannt und berühmt.
Gut, dann bin ich Brausewind 1, 2 und du bist 3.
Ja, gut. Ladies first. Kann ich mit leben.
Alle drei Böcke heißen Brausewind. Und die wollten auf die Alp oder halt die Koppel gehen, um sich dort satt zu fressen. Das Problem war, auf dem Weg war eine Brücke, die über einen Fluss führte und darunter wohnte ein Troll. Der Troll hatte riesige Augen und eine riesige Nase, konnte also alles sehen und alles riechen. Besonders fand ich in dem Märchen, dass wir hier eine andere Reihenfolge haben. Es ist ja normalerweise immer so, dass der Erste vorgeht und dann kommt der Zweite und der Dritte, meistens der Kleinste und der Tollste oder die Schönste. Die regeln das Problem dann. Nein, hier ist es andersrum. Und zwar geht zuerst der Kleinste über die Brücke und als der Troll ihn dann fressen wollte, sagte dieser, friss mich bitte nicht. Ich bin noch so klein.
Oh, Christian, ich habe schon Mitleid mit dir.
Ja, ich bin auch eigentlich der Schlankste von uns dreien, ist klar.
Warte lieber auf den anderen Bock Brausewind, der ist viel größer. Ja, und der Troll denkt sich, naja, wenn der größer ist, dann ist ja auch mehr dran. Also eigentlich eine gute Idee. Und war damit einverstanden. Und auch der zweite Bock Brausewind tat es dem ersten gleich und wieder war der Troll damit einverstanden. Als der älteste Bock über die Brücke ging, wollte der Troll ihn fressen. Der Bock aber sagte, ja, komm mal her hier zu mir. Ich habe zwei Speere auf dem Kopf, damit bohre ich dir die Augen aus dem Kopf. Ich habe zwei große Kieselsteine, damit zerquetsche ich dir die Knochen und die Beine. Und damit sprang der Bock auf den Troll zu, zerquetschte ihm die Knochen und warf ihn in den Fluss. Ja, dann gingen sie alle drei zur Koppel, fraßen sich dort satt und fett und konnten dann aber nicht mehr nach Hause gehen, weil sie leider so fett geworden sind. Und so sind sie immer noch da und ich fand das Ende irgendwie süß. Und snipp, snapp, snut, so ist das Läuschen ut.
Das ist sehr cool.
Sehr schön. Also eine Mischung aus Tier- und Schwankmärchen fast schon irgendwie. Ne? Ein tierisches Schwankmärchen.
Ja, fand ich schon. Also hat auf jeden Fall Humor.
Ja, auf jeden Fall.
Und Essen geht immer, wie wir ja wissen. Ich habe mir heute die, wie ich finde, schönste Kategorie gekrallt, nämlich die Zaubermärchen. Und ich spreche über das Märchen unserer Märchenstunde, nämlich Östlich von der Sonne und Westlich vom Mond. Und liefere euch ausnahmsweise mal, ist ja sonst Jennys Aufgabe eigentlich, ein paar Hintergrundinformationen und werde auf ein paar alte Bekannte vielleicht hinweisen. Es ist ein norwegisches Volksmärchen und gehört zum ATU 425 Amor und Psyche Und wer gut zugehört hat im letzten Jahr, weiß, dazu gehören auch die Schöne und das Tier, das singende, springende Löwenäckerchen von dem Sommer- und dem Wintergarten oder die feuerrote Blume, die wir euch da vorgestellt haben. Und es gibt auch auf jeden Fall einige inhaltliche Gemeinsamkeiten zu diesen Märchen.
Voll, ich musste direkt an Schöne und das Tier denken.
Es hat noch mehr Ähnlichkeiten zu das singende, springende Löwenäckerchen tatsächlich. Aber dazu später mehr. Dieses Märchen wurde von dem schon erwähnten Peter Christian Asbjørnsen in Telemark aufgeschrieben. Und die Veröffentlichungsgeschichte ist etwas konfus. Also in der Veröffentlichung der Norske Fulke Event hier, die Jenny gerade schon erwähnt hat, von 1852 war es die Nummer 41. Asbjørnsen selbst hat zu diesem Märchen, als er das aufgeschrieben hat, zwei Varianten, die aber kaum von einer abweichen, noch notiert in den Erläuterungen. Und zwar in der ersten heißt der Ritter Vavriven. Und die zweite Variante heißt der Wolf und die Königstochter. Also haben wir da kein Eisbären, sondern eben einen Wolf. Es gibt dann aber noch zwei weitere, etwas stärker abweichende Varianten. Und auch eine wieder von Asbjørnsen, nämlich unter dem Titel Der weiße Bergkönig Valemon. Und eine von Halvard Berg mit dem Titel Sorge und Leid von 1882. Die Übersetzung, die wir euch eingelesen haben, stammt von Friedrich Bresemann aus dem Jahr 1847. Hat man auch ein bisschen gehört, finde ich. Also beim Lesen, die Rechtschreibung war ja auch, also Eltern mit Ä zum Beispiel.
War das Highlight.
War schon ganz cool und so die üblichen Verdächtigen, so Sachen mit TH und Nachbarin mit Doppel-N am Ende zum Beispiel.
Ja, genau.
Es gibt aber noch viele weitere deutsche Übersetzungen, unter anderem von Clara Ströbe und Reidar Christiansen, unter demselben Titel, bei Diederichs erschienen. Manchmal findet man die Übersetzung von Bresemann auch unter dem Titel Östlich der Sonne und Westlich des Mondes, also mit Genitiv. Und unter diesem Titel gibt es auch eine Übersetzung von Hans-Jürgen Hube, bei Insel erschienen, und es gibt noch einige andere. Ja, wie gesagt, es handelt sich bei diesem Märchen um ein Zaubermärchen, das aber durch den Eisbären statt des Löwen zum Beispiel bei dem singenspringenden Löwenäckerchen ein gewisses Lokalkolorit erhält, weil es ist klar, Eisbär muss irgendwo da sein, wo es auch Eisbären gibt, also ein nordisches Land. Der arme Kartenmann oder Häusler, wie es in einer anderen Übersetzung heißt, also das ist so ein Tagelöhner, der in so einer Karte, also in einem kleinen Haus eben wohnt, ne? Statt zum Beispiel des reichen Kaufmanns bei den Grimms, entspricht eben der norwegischen Lebensrealität und dass sich die ZuhörerInnen besser einfühlen konnten. Das Herabtropfen des Talg oder des Wachs ist genauso übrigens wie bei Amor und Psyche von Apuleius, den ich im letzten Jahr auch schon erwähnt hatte, der die Geschichte eben im 2. Jahrhundert nach Christus aufgeschrieben hat. Also es hat sich da sehr lange so gehalten. Die Suchwanderung, die Frau hier durchmacht, ne, da nochmal der Verweis auf unsere Erlösungsfolge vom Anfang des letzten Jahres vielleicht, ist stark erweitert. Wir haben hier eine siebenfache Station quasi. Also erst die drei alten Frauen mit den Gaben, Apfel, Haspel und Rocken aus Gold. Und dann aber auch die vier Winde. 3 plus 4 ergibt eben 7, die Zahl der Vollkommenheit. Also quasi geht durch die ganze Welt. Die Winde treten auch ja beim singenspringenden Löwenäckerchen auf. Und die drei Frauen sind dann beim Prinz Schwan. Das fällt auch in diese Kategorie, hatte ich damals auch kurz erwähnt. Da sind es auch drei Frauen, die dann Sonne, Mond und Stern heißen. Ja, das Motiv des Tierbräutigams haben wir auch schon besprochen und werden wir auch nochmal in der Zukunft ausführlicher besprechen. Lustig fand ich ja die Prinzessin mit der 3 Ellen langen Nase. Die sich dann eben als Trollfrau herausstellt. Gut, was bei der Optik jetzt nicht weiter verwunderlich ist. Ebenso ihre Mutter und auch weitere Trollweiber, wie es in der Übersetzung so schön heißt. Und fürs Norwegische typisch ist auch die Gegenüberstellung von heidnischen, bösen und christlichen Guten. Man denke eben auch an unsere Folge zu der nordischen Weihnacht zurück. Die Christianisierung ist eben in Norwegen wesentlich später erfolgt als hier bei uns zum Beispiel. Also hier in Westdeutschland war es ja früher als in Ostdeutschland zum Beispiel. Die Sachsen musste ja Karl der Große noch da köpfen und das Blut hat ja irgendwelche Flüsse da rot gefärbt, weil die sich eben nicht zum Christentum bekehren wollten. Und in Norwegen war es eben noch später, also erst so um 1000, also im Hochmittelalter, wo hier schon alles längst christianisiert war eigentlich. Interessant fand ich auch die Suppe als Schlaftrunk. Die Suppe muss wirklich sehr dünn gewesen sein, weil in der Übersetzung steht, dass er sie abends trinkt. Also eher wohl eine Brühe und nicht eben wie oft ein Wein oder so, zum Beispiel bei den zertanzten Schuhen. Allgemein kann man sagen, es ist eben eine sehr bildreiche und dadurch auch typisch norwegische Variante dieses sehr bekannten Märchenmotivs. Wie gesagt, es gibt von diesem Märchen im deutschen Sprachraum mehrere Übersetzungen und ist auch eines der global bekanntesten Märchen der Sammlung von Asbjørnsen und Moore. in jedem Buch, was norwegische oder nordische Märchen irgendwie beinhaltet, war es drin aus meiner Sammlung. Und es gibt auch einige illustrierte deutschsprachige Einzelausgaben. Die eine finde ich sehr hübsch, die andere finde ich nicht so hübsch. Die nicht so hübsche kann man auch noch kaufen, die andere ist antiquarisch zu erwerben. Die gefällt mir sehr gut. Es gibt sogar eine Verfilmung des Märchens aus dem Jahr 1991 unter dem Titel Der Eisbärkönig. Das ist eine norwegisch-schwedisch-deutsche Koproduktion und beruht auf unserem Märchen und der anderen Variante, die ich schon erwähnt habe, der weiße Bärkönig Valemon. Da spielt Tobias Hösel mit, den einige vielleicht kennen als Jakob aus der Frau Holle-Verfilmung mit Frau Hippe aus den 80er Jahren. Die ist ja bei einigen, hat die einen gewissen Kultstatus, bei mir zum Beispiel. Aber ihr kennt die auch, glaube ich, gar nicht, ne? Die müssen wir unbedingt mal schauen, die ist richtig gut. Ja. Den gibt's auch auf DVD oder wer es etwas nostalgischer mag, auch auf Videokassette, aber dann natürlich gebraucht zu kaufen.
Ja, ich kannte das Märchen vorher nicht. Für mich war das ganz neu und mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Und ich fand so als Wendung ganz interessant an der Geschichte, dass quasi, also im Endeffekt wird ja, wie so oft, die Neugier des Mädchens der Auslöser von dieser ganzen Geschichte. Ne? Sie wird gewarnt, macht es nicht, sie macht es eben doch, aus welchen Gründen auch immer, die werden ja offen gelassen. Und da kann sich quasi jeder dann auch selber seinen Teil zu denken, warum das denn dazu gekommen ist. Das fand ich generell an dem Märchen interessant, dass an mehreren Stellen, die eigentlich sogar entscheidend für die Handlung der Geschichte waren, gesagt wurde, ja, wie das jetzt genau kam, weiß ich nicht, aber das war dann jetzt so, was ja schon auch so ein bisschen auf der einen Seite natürlich die Fantasie anregt, auf der anderen Seite aber, wo man denkt, ach nö, das hättest du jetzt aber mal sagen können vielleicht. Alles andere erzählst du ja auch ewig lang, ne?
Was ich bemerkenswert fand, dass das Nein des Mädchen am Anfang gilt. Dass der Vater sie ja verheiraten wollte, eigentlich wegen des Geldes mal wieder, ne? Und sie sagt aber Nein.
Ja.
Und dann soll er eben am nächsten Donnerstagabend, also das finde ich auch lustig, auf der einen Seite solche Details werden voll erwähnt, auf der anderen Seite dann, ja, aber so genau, keine Ahnung.
Genau, und dann wird sie halt bequatscht und dann ist es halt ihre Neugier, die dann irgendwie zum Verhängnis wird, angestachelt von der Mutter. Das ist ja auch ein Motiv, was wir sehr häufig auch in so Stiefmutter-Tochter-Konstellationen haben, dass die Stiefmutter halt ihre eigene Tochter zu bösen Taten anstiftet. Ja, und sie trägt dann eben die Konsequenzen, weil sie quasi selbst auf diese Suchwanderung gehen muss und es ausbaden muss. Aber es sind eben auch genau diese drei Talgtröpfchen, die am Ende ja dann dafür sorgen, dass sie den Prinzen erlösen kann. Also irgendwie schließt sich dann doch wieder der Kreis. Das, was dann zum Verhängnis und Auslöser wird, wird am Ende auch zur Erlösung. Das fand ich sehr interessant und das war für mich irgendwie, glaube ich, neu. Das hatten wir in der Form, glaube ich, auch noch nicht in einem Märchen, oder?
Das stimmt, das ist so eine Ambivalenz, die eigentlich sonst nicht vorkommt. Sonst ist klar, das ist der Gegenstand, der dann den Fluch da auslöst.
Genau.
Oder dass die Tochter da eben beim Tier bleiben muss. Aber hinterher spielt sie eigentlich keine große Rolle mehr. Ne?
Und das ist meistens ja so, dass es dann irgendwie erledigt ist. Aber hier wird es quasi ja alles, es wird ja generell auch alles nochmal aufgegriffen. Also sie trifft irgendwie diese alten Frauen. Das ist ja alles total parallel angelegt. Diese drei Gegenstände, die sie dann bekommt, nachdem die Winde sie dann letztlich zum Ziel oder der Nordwind sie zum Ziel geführt hat, dann tauchen diese drei Wertgegenstände, also zumindest für die Trollprinzessin hat das ja irgendeinen Wert. Dieser Materialismus taucht wieder auf, das kommt ihr zugute.
Beim singenden, springenden Löwenäckerchen ja auch ähnlich, da ist es dann kein goldener Apfel, sondern eine goldene Klucke mit Küchlein. Also das ist schon parallel, aber in den Feinheiten dann doch anders.
Genau, und dann halt auch wieder in dieser Dreiteilung. Ne? Erst gibst du den Apfel, dann den Haspel, dann den Rocken. Und dann erst kommt irgendwie ja diese Idee, ach ja, wir könnten das ja auch so und so machen. Und ich trinke jetzt vielleicht mal nicht die Suppe. Und wie gesagt, dann am Ende löst es sich dann genau damit auf. Und da wird ja dann auch nochmal zwischen Schwarz und Weiß. Das ist ja auch etwas, was wir zum Beispiel bei Gut und Böse auch thematisiert haben, dass ja auch mal eine gewisse Farbsymbolik mit reinspielt. Ne? Die Trollfrauen machen alles nur noch schwärzer. Das Hemd sieht richtig furchtbar aus und wenn sie es sauber macht, wird es blütenrein, weil sie dann eben auch vielleicht ihre Unschuld so wieder herbeiwäscht.
Genau, und das weiße Hemd des Prinzen nimmt ja das weiße Fell des Eisbären auch wieder auf.
Ne? Ja, genau, das auch. Genau. Und sie wäscht sich ja quasi auch von ihrer eigenen Schuld rein, weil sie quasi
diese sie hat ja versaut eigentlich.
Genau, ne?
Sie löscht ihren eigenen Fehler wieder aus, eigentlich auch sehr emanzipiert, finde ich.
Voll, finde ich auch. Also sie ist generell, finde ich, auch nicht so passiv. Ich meine, klar, sie hat wie immer ihre Helfer. Wir haben ja sehr häufig, da werden wir, glaube ich, auch irgendwann mal eine Folge zu machen, wir haben ja sehr häufig immer wieder diese alten Frauen, die auftauchen und irgendwas geben, was dir dann später irgendwie was nützt.
Aber sie hat ja auch keine Angst. Ne? Also genau. Der Bär fragt, hast du Angst? Oder ne? Nö, ja, dann lass uns mal reiten. Genau. Die Winde ja auch, hast du Angst? Nö, ja, ja. Gut, dann fliegen wir genau. Jetzt. Und auch wenn dann schon die Füße des Windes im Wasser hängen und so und sie fast ertrinkt, ja. Ne? Sie bleibt standhaft, weil sie irgendwie ihr Ziel vor Augen hat.
Genau.
Finde ich total klasse.
Ich finde das auch richtig gut. Sie hadert irgendwie auch nicht und setzt sich hin und heult, wie wir das bei der Schön und das Tier oder so ja auch hatten.
Ja, nur in dem Moment, als er eben unter das Schloss weg sind. Da hat sie so genau. Einen kurzen Einbruch.
Was aber verständlich ist, ja, weil da natürlich. Hat sie ja wirklich erstmal genau. Alles verloren genau. Und es ist überhaupt nicht klar, wie kann ich das lösen. Aber dann geht sie das ja richtig aktiv an.
Sie reißt sich sofort zusammen.
Genau. Genau. Und was ich als Parallele auch ganz interessant fand, ist, dass sie eben Hilfe von den Winden bekommt. Das kennen wir auch zum Beispiel von den sieben Raben. Ne? Dass es da in diesen ja, Naturgewaltenbereich reingeht. Das fand ich auch ganz schön.
Ich fand auch interessant, dass der Prinz als Verwünschter ja schon auch sehr aktiv ist, ne? Weil er checkt das selber, aha, irgendwas muss da nicht passen, weil ich kriege dieses Weinen, dass meine Bediensteten mir sagen, das kriege ich nicht mit, also werde ich da vielleicht irgendwie, kriege ich da was in die Suppe gemixt oder so.
Ja, genau. Also letztlich ist ihr Verhalten zwar der Auslöser, aber die Puzzleteile zusammen setzt er dann irgendwie auch selbst. Also auch er ist nicht so komplett der Käfer, der auf dem Rücken liegt und strampelt, ne?
Eigentlich ganz schön, dass wir mal im Märchen ein Paar haben, wo beide ein bisschen was in der Birne haben und
Find
können.
Ich auch. Ne? Ja, ja. Klar, und als Bösewicht, wenn wir natürlich dieses Thema Gut und Böse aufmachen, haben wir natürlich hier die Trollfrauen, die ja dann irgendwie scheinbar vor allem vor dem Hintergrund der Christianisierung irgendwie als heidnische Figuren dann das Böse verkörpern müssen.
Und deswegen war ich auch dafür, dass wir diese Variante des Märchens einlesen, weil bei dem Moment, jetzt muss ich mal schauen, bei dem König Walemon war es nämlich eine Hexe, ganz klassisch.
Ja, okay.
Und da fand ich das mit dem Trollen und so schon etwas norwegischer, sag ich mal.
Aber auch die Stiefmutter von ihm, weil die ist ja die, die ihn verwünscht hat.
Ist das die Trollfrau?
Nee, ich glaube,
nee, die ist eine, einfach eine Stiefmutter, ne?
Genau. Ja, das wird gar nicht so ausgelöst, meine ich, ne?
Ja. Ja. Weil er sagt am Anfang, ich wurde von meiner Stiefmutter verwünscht.
Hm. Ja.
Stimmt, ja, und am Ende ist
sie ja da. Ob er dann seine Stiefschwester, die Nasenprinzessin heiraten sollte, könnte sogar sein, muss nicht, aber könnte. Die wird dann nicht mehr erwähnt, ne?
Nee.
Ach, dass er dann quasi deswegen wieder dahin zurück muss? Ja.
Klar. Könnte auch sein, könnte auch das stimmt. Sein, ja. Das ist nicht so klar. Naja, auf jeden Fall so oder so. Die Stiefmutter ist auf jeden Fall auch wieder irgendwie die, die man nicht will, ne? Kennen wir irgendwie auch schon.
Interessanterweise gibt es auch auf diesem Märchen basierend einen Swing-Klassiker, East of the Sun and West of the Moon.
Ach.
Wo dann aber das Schloss eben östlich der Sonne und westlich des Mondes dann das Heilbringende, das Glücksschloss am Ende ist. Weil das Märchen wurde nämlich auch schon sehr früh auf Englisch veröffentlicht. Aber dazu sage ich später vielleicht nochmal was, ja.
Ja gut, dann kann ich ja erstmal weitermachen. Weil eine Kategorie haben wir ja jetzt noch offen. Wir hatten jetzt die Tiermärchen, wir hatten die Zauber- bzw. Wundermärchen und es ist die dritte Kategorie, die wohl für immer an die lustigste Märchenpottfolge aller Zeiten erinnern wird, nämlich die Folge zu den Schwankmärchen.
Jawohl!
Die ist schon eine Weile her, es war nämlich Folge 35, in der es unter anderem um die kluge Else und Jennys Kampfente ging und in der wir natürlich auch darüber gesprochen haben, was Schwankmärchen eigentlich sind.
Dann ist das schon wieder über 50 Folgen her.
Das ist Wahnsinn, ne? Also deswegen auch noch mal kurz zur Erinnerung. Ein Schwank, Elenas Deutschstunde. Ein Schwank ist eine humorvolle Erzählung, oft auch in Form eines kurzen Theaterstücks, das oft mit übertriebenen Charakteren und komischen Situationen spielt. Typische Merkmale, wir erinnern uns, Humor, Übertreibung, eine sehr einfache Handlung, ein Wendepunkt, stereotype Charaktere und auch eine moralische Botschaft. Und eine Sonderform des Schwanks und gleichzeitig eben auch eine Unterkategorie der Textsorte Märchen ist das Schwankmärchen. Das Schwankmärchen ist eine besondere Form des Erzählens, das sowohl Elemente aus, man kann es sich denken, Schwenken und eben Märchen miteinander vereint. Ein Schwankmärchen kombiniert also die humorvollen und oft satirischen Elemente des Schwanks mit den fantastischen und lehrreichen Aspekten des Märchens. Und insgesamt sind Schwankmärchen eine sehr unterhaltsame Art des Märchens. Deswegen war unsere Folge damals ja auch so witzig und albern, weil wir uns ja wirklich beömmelt haben. Und durch die Kombination aus zwei Textsorten bieten Schwankmärchen eben nicht nur Unterhaltung, sondern regen auch zum Nachdenken an und zeigen auf humorvolle Weise die Absurditäten des menschlichen Lebens auf. Haben wir ja gerade mit den Ziegenböcken auch nochmal sehr schön gehört. Und genau das tut auch das norwegische Schwankmärchen, das ich heute mitgebracht habe. Die Parallelen zu einem anderen sehr bekannten Schwankmärchen, das wir letztes Jahr hatten, sind, glaube ich, sehr offensichtlich. Ich muss aber sagen, jetzt wo ich dein Ziegenmärchen gehört habe, Jenny, es ist eigentlich absurder als meins, weil meins hat eigentlich ein Ende, das sogar ganz clever ist. Aber ich erzähle es euch jetzt erstmal. Es trägt den Titel Gudbrand vom Berge. Es war einmal ein Mann, der hieß eben Gudbrand. Der hatte ein Gehöft, das lag weit weg am Abhang eines Berges. Und darum nannten die Leute ihn eben Gudbrand vom Berge. Er lebte aber mit seiner Frau so zufrieden und verträglich zusammen, dass alles, was der Mann tat, der Frau so wohlgetan deuchte, dass es nimmermehr besser gemacht werden könne. Wie er es auch anfangen mochte, sie musste sich immer darüber freuen.
Oh, das ist aber nett.
Ja, sie besaßen ein Stück Ackerland, hatten 100 Taler in der Kiste liegen und im Stall hatten sie 2 Kühe im Joch stehen. Eines Tages schlug die Frau vor, eine der Kühe zu verkaufen, um so ein paar Ausgehschillinge zu verdienen. Und Gudbrand nahm sogleich die Kuh und ging damit in die Stadt. In der Stadt aber fand sich niemand, der ihm die Kuh abkaufen wollte. Doch Gudbrand ärgerte sich nicht darüber und dachte, gut, dann nehme ich die Kuh eben wieder mit nach Hause, ist ja auch nicht so schlecht. Haben wir eben weiterhin 2 Kühe. Als er ein Endchen gegangen war, begegnete ihm einer, der hatte ein Pferd, das er verkaufen wollte. Nun dachte unser Gudbrand, ach, es ist ja eigentlich besser, ein Pferd zu haben als eine Kuh, und darum tauschte er mit dem Manne. Als er noch etwas weiter gegangen war, begegnete ihm aber einer, der trieb ein fettes Schwein vor sich her. Und da meinte Gudbrand wieder, ach, es sei doch besser, ein fettes Schwein zu haben als ein Pferd. Und er tauschte wieder. Und so gingen die Tauschgeschäfte eine ganze Weile weiter. Aus dem Schwein wurde eine Ziege, aus der Ziege ein Schaf, aus dem Schaf eine Gans und aus der Gans ein Hahn. Da Gudbrand aber nun mal schon den ganzen Tag unterwegs war, stellte sich irgendwann halt Hunger ein. Und so verkaufte Gudbrand den Hahn für 3 Groschen und kaufte dafür etwas zu essen. Denn es ist doch besser, das Leben heimzubringen als einen Hahn, dachte er sich. Er setzte seinen Weg fort und kam schließlich zum Gehöft seines Nachbarn, wo er einkehrte. Er erzählte, wie es ihm gegangen war, woraufhin sein Nachbar meinte, »Na, da wirst du aber auch schön empfangen werden von deiner Frau, wenn du nach Hause kommst. Gott steh dir bei, ich möchte nicht in deine Haut stecken.« »Mir deucht, es könnte weit schlimmer gegangen sein«, sagte Gudbrand vom Berge. »Sei es aber nun übel oder wohl gegangen, so habe ich doch eine so gute Frau, die mir nie Vorwürfe macht, wie ich's auch immer anfange.« »Ja, das mag sein«, sagte der Mann, »aber ich glaub's darum doch nicht.« »Wollen wir wetten?«, entgegnete Gudbrand vom Berge. »Ich habe 100 Taler in der Kiste. Hättest du ebenso viel dagegen?« »Top«, rief der Nachbar, und als es anfing zu dämmern, begaben beide sich zu Gudbrands Gehöft. Hier blieb der Nachbar draußen vor der Tür stehen, um zu horchen, während Gudbrand hineinging zu seiner Frau und mit ihr sprach. »Guten Abend«, sagte Gudbrand vom Berge, als er eintrat. »Guten Abend«, sagte die Frau. »Na, Gott sei Lob, bist du wieder da?« »Ja, das war er denn.« Nun fragte die Frau, wie es ihm denn gegangen wäre in der Stadt. »Ach, so, so«, antwortete Gudbrand. »Ich kann mein Glück eben nicht sonderlich rühmen. Als ich zur Stadt kam, war da niemand, der mir die Kuh abkaufen wollte. Darum vertauschte ich sie gegen ein Pferd.« »Ei, das muss ich dir ja Dank wissen«, sagte die Frau. »Wir sind so brave Leute, dass wir auch wohl zur Kirche fahren können, ebenso gut wie andere. Und wenn wir Rat haben, uns ein Pferd anzuschaffen, warum sollen wir es nicht? Geht hin, Jungens, und zieht das Pferd ein.« »Je«, sagte Gudbrand, »ich hab das Pferd doch nicht, denn als ich ein Stück Wegens gegangen war, vertauschte ich es gegen ein Schwein.« »Nein«, rief die Frau, »das ist doch echt, als wenn ich selbst getan hätte. Dankeschön, lieber Mann. Nun habe ich doch Speck im Hause, um den Leuten etwas anzubieten, die zu uns kommen. Was sollen wir wohl auch mit einem Pferd? Die Leute würden nur sagen, wir wären so vornehm geworden, dass wir nicht mehr zur Kirche gehen könnten, wie wir sonst getan. Geht hin, Jungens, und bringt's Schwein herein.« »Ja, aber ich hab das Schwein doch auch gar nicht«, sagte Gudbrand und berichtete, wie er eben immer weiter getauscht hatte. Die Frau aber fand an keinem der Täusche irgendwas Schlechtes. Mehr noch, bei jedem Tausch erkannte sie, warum dieser denn eigentlich viel besser gewesen war als der vorherige. Und als Gudbrand ihr gestand, dass er aber nicht mal den Hahn behalten hatte, weil er so hungrig gewesen war, sagte die Frau, »Na, das war recht, dass du das tatst. Wie du es auch anfängst, so machst du alles, wie ich's nur wünschen kann. Was sollen wir auch mit dem Hahn? Wir sind ja unsere eigenen Herren und können des Morgens liegen bleiben, solange wir wollen. Na, Gott sei Lob, wenn ich nur dich wieder habe, der du alles so gut machst, brauche ich weder Hahn, noch Gans, noch Schwein, noch Kuh.« Nun machte Gudbrand die Tür auf. »Habe ich jetzt die 100 Taler gewonnen?«, rief er. Ja, und da musste denn der Nachbar gestehen, dass er das hätte.
Gleich und gleich gesellt sich gern.
Absolut. Ich glaube, von der Struktur erinnert das sehr stark erstmal an ein Schwankmärchen, das wir letztes Jahr im Märchenpott hatten.
Jo, der Hans.
Der Hans, ne? Genau, und auch der Hans, der ja zum Teil, ja, so Tauschgeschäfte gemacht hat, wo man sich gedacht hat, ja, du verschlechterst dich einfach permanent, hat am Ende ja, haben wir ja lange drüber gesprochen, irgendwie trotzdem sein Glück gefunden. Und letztlich waren ja genau diese Täusche, wo er dann am Ende nichts mehr hatte, war genau das, was ihn zu Hans im Glück gemacht hat. Und letztendlich hat jetzt der Gutbrand hier ja auch ein ziemlich gutes Geschäft gemacht und hat immer die Unterstützung seiner Frau. Also er ist auch nicht hier der vermeintlich Einfallspinsel, sondern er schlägt eigentlich sogar noch ein richtiges Geschäft raus, weil er sich eben auf seine Frau verlassen kann, die ihn so vergöttert, dass einfach alles toll ist, was er macht.
Das Geheimnis einer glücklichen Ehe.
Ja, ich fand das sehr witzig. Ich glaube, die Struktur eines Schwankmärchens ist ja auch sehr deutlich. Und hier haben wir schon ja auch irgendwie eine Botschaft, die uns so ein bisschen sagt, naja, wenn du dich nicht ganz dumm anstellst und wenn man vielleicht auch Vertrauen zueinander hat, dann kommt schon was ganz Gutes dabei raus.
Meine Frage heute, was ist das bekannteste norwegische Märchen bzw. Märchenfigur?
Jenny hat eine Frage.
Joa, der bedeutendste Held der norwegischen Märchen ist Askeladen. Er ist eine fiktive Gestalt in vielen norwegischen Sagen und Märchen. Askeladen ist ein kleiner Mann, der in den Sagen und Märchen die Hauptrolle spielt. Am Ende der Geschichte ist er, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, der coole Gewinner. In einigen Märchen hilft er einer Prinzessin oder einem König. Ich erspare euch jetzt, die gesamten Titel auf Norwegisch zu erzählen.
Oh, schade, Jenny.
In denen Askeladen der Protagonist ist. Ich kann euch nur so viel sagen, dass es insgesamt 14 sind. Und eines der bekanntesten Märchen möchte ich euch heute kurz vorstellen. Und zwar heißt das Askeladen, der mit dem Troll um die Wette aß. Und das ist, wie gesagt, eines der bekanntesten norwegischen Märchen. Hier ist Askeladen der jüngste von drei Söhnen, die dem alten Vater helfen sollten, im Wald Holz zu hacken. Die ersten beiden gingen dann nacheinander in den Wald und trafen dort einen Troll, der sie töten wollte, sobald sie anfangen würden, in seinem Wald Holz zu hacken. Da hatten sie dann ziemlich Angst und sind dann ganz schnell wieder nach Hause gegangen, aber nicht so Askeladen. Der ging in den Wald und nahm einen Sack mit Essen mit. Als der Riese auch ihm drohte, nahm er ein Stück Käse in die Hand, zerdrückte es und sagte dem Troll, dass er ihn auch wie diesen Stein zerdrücken könnte. Der Troll bekam Angst und hatte solche schreckliche Angst, dass er dann für ihn auch das Holz hackte.
So ein bisschen wie beim Tapf von Schneiderlein.
Genau. Und er bat ihn sogar an, ob er ihn nicht mit ihm nach Hause kommen möchte. Ja, war der Askeladen mit einverstanden und ging mit dem Troll nach Hause, wo er ihm dann vorschlug, doch mit ihm um die Wette zu essen. Als der Troll nicht hinsah, war aber der Trick von Askeladen, dass er sich den Sack umband und da dann vorne das ganze Essen reinschüttete. Und als der Sack voll war, nahm er dann ein Messer und schnitt ein Loch hinein und behauptete, er hätte sich den Bauch aufgeschnitten und sagte dann dem Troll, dass er das doch auch mal versuchen könnte, weil dann kann man nämlich einfach auch noch mehr essen.
Probiere ich beim nächsten Mal auch. Mega Tipp, Jenny, danke.
Kam nicht von mir, war ist von Askeladen.
Der hat echt den Durchblick.
Ja, voll.
Ja, der Troll, der glaubte ihm dann auch, schnitt sich auch ein Loch in den Bauch und leider war er dann tot.
Erinnert so ein bisschen so an so einen dummen Riesen oder sowas,
ja, ja,
ne?
Genau.
Wie wir das aus europäischen Märchen kennen. Ja. Also
genau.
Ja, mitteleuropäischen, ja.
Genau. Und Askeladen nahm dann das ganze Gold und Silber des Trolls und ging nach Hause.
Askeladen ist dann die Figur, die auf Deutsch dann manchmal auch mit Aschenbrödel und Aschenpuster übersetzt wird. Ne?
Ja.
Also da gibt es verschiedene deutsche Varianten. Bei Aschenbrödel denkt man natürlich immer an eine Frau, aber das hat ja mit unserem Aschenbrödel-Puttel gar nicht so viel zu tun.
Das verwirrt mich auch, weil das habe ich nämlich auch gelesen, dass Askeladen, dass der irgendwie so ein bisschen dem deutschen Aschenputtel entspricht, aber das ist ja überhaupt nicht so.
Ja, genau. Eher der Dummling so ein bisschen, ne? Der dann am Ende ja gar nicht der Dummling ist, der Jüngste von dreien ist es ja auch, ne?
Also ich fand, er ist einfach ein cleverer Prahler.
wenn er natürlich auch, wenn du sagtest, in 14 Märchen auftaucht, dann ist er ja schon auch eine ja wirklich wiederkehrende Gestalt, die wir bei uns in den Grimm-Märchen zum Beispiel auch nicht so haben. Ich meine, klar, wir haben manchmal die alte Frau, die Nixe, aber das sind ja immer andere Ausgestaltungsformen, dass wir einen mit Namen einen Held haben, wie Aschenputtel, Rotkäppchen, die immer wieder mal auftaucht, das gibt's nicht.
Nee, nee, das wüsste ich jetzt auch nicht.
Genau, deswegen, ich hatte das auch gelesen und dann habe ich irgendwie gedacht, also ich finde, das passt nicht so richtig, weil er ja im Prinzip immer dann in diesen Märchen die Heldenfigur auch verkörpert. Ich habe jetzt nicht alle anderen Märchen gelesen, aber ich vermute mal dann auch im Prinzip immer eine Figur davon ist, die halt namentlich benannt ist und wo man dann schon weiß, okay, das ist der, der die Situation dann in irgendeiner Form dann retten wird.
Mhm. Ja, was, glaube ich, vielleicht als kleiner Einschub auch noch sinnvoll ist, weil er jetzt eben schon wieder auch als Bösewicht auftaucht, ist der Troll. Ne? Wenn wir über Norwegen reden, dann ist ja die Vorstellung an Trolle und Naturgeister sehr eng mit diesem alten Volksglauben verbunden. Das ist ja in der Weihnachtsfolge auch schon mal so ein bisschen angeklungen. Und deswegen vielleicht von meiner Seite erstmal die Frage, was ist denn ein Troll eigentlich? Was stellt ihr euch darunter vor?
Also die Prinzessin hat eine 3 Ellen lange Nase.
Genau, also nicht so besonders hübsch vielleicht.
Also irgendwie deformiert, also große Nasen und große Augen und so haben wir bei Jenny gehört, bei den Ziegenböcken. Ne?
Mhm.
Wobei große Nasen ja nach wie vor eigentlich sympathisch sind, wie ich finde.
Vielleicht bist du auch ein Troll,
ja, Christian. Vielleicht, keine Ahnung. Ein slawischer Troll.
Also ich finde wirklich wie so ein Riese, aber dann auch so ungelenk, so irgendwie dick und
dick, genau. Und aber nicht so groß wie ein Riese, oder? Doch?
Ja, kommt drauf an. Also ich stelle mir jetzt einen Troll schon groß und stark vor, ja.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass der Troll häufig als sehr großer, manchmal auch zwergenhafter, hässlicher, fellbedeckter Humanoid dargestellt wird, der eben diese charakteristische, sehr große Nase hat und häufig auch nur 4 Finger an jeder Hand.
Mhm.
Und insgesamt ist der Troll eben ein Fabelwesen der nordischen Mythologie, der uns nicht nur in Norwegen, sondern eben auch in Dänemark oder in Island begegnet oder auch in Schweden. Er ist aber ein recht unberechenbares Fabelwesen, in dem sich je nach Land auch verschiedene Vorstellungen mischen. Manchmal ist da irgendwie noch Anteil von Zwerg mit drin, von Wald, Wasser oder Berggeistern. Insgesamt verkörpert er aber die Naturkräfte. Und das ist ja etwas ganz Wichtiges, worüber wir auch mit Blick auf den Küster von Mörka zum Beispiel schon gesprochen haben, dass wir gerade in Skandinavien, wo die Natur ja wirklich eine besondere Rolle spielt und das Leben der Menschen nochmal ganz anders beeinflusst, als wir das jetzt aus dem Ruhrpott kennen. Ganz, ganz wichtig, dass diese, ja, dass sie auch personifiziert wird und Gestalt bekommt eben in solchen Fabelwesen. Nach der nordischen Mythologie hausen die Riesen und Trolle in Utgard. Mit Ü jetzt Ü gesprochen?
Ja, das ist die Frage, dann Utgard,
ja. Ja, das weiß ich halt nicht, also Entschuldigung für die Aussprache. Und wir, die Menschen leben in Midgard.
Die Götter in Asgard, ne?
Genau, die Götter in Asgard. Ja, im Zuge der Christianisierung und vor allem auch im Zuge der Reformation um 1600 wurden die Trolle eben immer weiter aus der Mythologie verdrängt und haben dann, wie zum Beispiel auch in Island, in der Folklore überlebt. Immer böse sind Trolle aber auch nicht. Es gibt durchaus auch Trolle, die richtig krasse Kräfte haben und zum Beispiel auch beim Bau von Kirchen, also wie zum Beispiel der Kathedrale von Trondheim, geholfen haben. Und das sollt ihr Dasein auch so ein bisschen legitimieren. Naja, Christentum ist da aber ja nicht so nachsichtig, wie wir wissen.
Und sie sind ja auch Bestandteil von Namen zum Beispiel. Wir haben euch ja erzählt, dass wir auf dem Trolltunga waren.
Ja.
Und das ist, heißt ja im Prinzip Trollzunge. Also es ist quasi ein Felsvorsprung, der wie so eine Zunge aussieht.
Genau, und der ragt eben so weit in den Fjord rein und daher kommt das. Und was auch sehr krass war, und da finde ich, habe ich das wirklich auch gespürt nochmal, was diese Mystik dieser besonderen Landschaft ausmacht. Zum einen natürlich, wenn du auf dieser Felszunge stehst und du guckst da rein, du bist einfach ergriffen. Aber was ich fast noch krasser fand, war, als wir nachts dann nochmal zu diesem anderen Felsen geklettert sind. Und ihr müsst euch vorstellen, es war wirklich diesig. Es hat geregnet, der Regen wurde auch immer stärker. Es dämmerte, wurde dann immer dunkler. Und wir liefen dann da lang und du hast halt überall Felsen oder auch so Felsmännchen, die dann so Felsstapel waren. Und in diesem Dämmerlicht und später dann auch in diesem grauen Zwielicht, Das sah wirklich aus wie Trolle, ohne Witz. Das war so, das werde ich nie vergessen. Das war so ein Gänsehautmoment, wo du wirklich so dachtest, wow, und das ging allen in unserer Gruppe so, wo du dann wirklich so dachtest, ja, ich verstehe, wo dieser Trollglaube herkommt, weil diese Steine und das sah wirklich so aus, da hattest du das Gefühl, da kommen ganz viele Trolle jetzt gerade aus ihren Löchern und umzingeln dich und gucken, oh, was machen die Menschen denn hier und gehen die mit unserer Natur auch gut um? Also das fand ich, war wirklich ein sehr mystischer und krasser Moment.
Auf jeden Fall. Und witzig war auch unser Guide, der hat dann erzählt, als wir da aufgestiegen sind, da waren halt ganz viele so Maste mit Stromleitungen und so und meinte, ja, wisst ihr denn, was das ist? Und wir alle so, ja, für Internet und für Netz und keine Ahnung was. Und er nur so, nein, das sind die Zäune gegen die Trolle,
die nicht runterkommen. Ja. Ja, und das ist irgendwie schön, weil selbst wenn du da nicht mehr so dran glaubst, aber das ist eben auch so dieser Punkt, diese Erzählungen und Sagen davon, die leben eben weiter fort. Und wie gesagt, wenn man einmal so da war und das so erlebt hat, man versteht irgendwie, selbst wenn man sonst keine Berührungspunkte damit hat, aber du verstehst, wo das herkommt. Und das fand ich sehr, sehr eindrucksvoll, ne? Mhm. Unabhängig von den Trollen sind die Ähnlichkeiten der norwegischen Märchen zu den Märchen der Grimms zum Beispiel ziemlich offensichtlich. Wir haben das jetzt ja gerade zum Beispiel mal meiner, ja, man kann ja schon sagen, Hans-im-Glück-Variante festgestellt. Christian hat das nochmal sehr deutlich gezeigt. Viele Motive sind uns aus der Grimmschen Märchensammlung bestens bekannt. Was zum einen natürlich daran liegt, dass diese Motive zum Teil so universell sind, dass sie uns weltweit begegnen. Zum anderen spielt aber auch der Vorbildcharakter der Grimms hier eine Rolle. In unserer Japan-Folge haben wir da schon mal drüber gesprochen. Die Grimms waren ja die ersten, die den Wert der Volksdichtung erkannten und die Märchen sammeln und bewahren wollten. Und auch wenn sie das nicht so umsetzen konnten, wie sie sich das anfangs so idealisiert vorgestellt haben und wenn sie ihr Publikum letztlich eigentlich auch verarscht haben, weil sie diesen Glauben von, ja, wir ziehen hier durch die Welt und lassen uns die Geschichten vom einfachen Volk erzählen, aufrechterhalten haben, haben sie doch andere Forscher dazu inspiriert, es ihnen gleich zu tun. In Japan war das, vielleicht erinnert ihr euch, der Kunio Yanagita, der als japanischer Grimm bezeichnet wurde und 1910 unter dem Titel Tono Monogatari, Geschichten aus Tono, eine Sammlung von volkstümlichen Texten mit Märchen- und Sagencharakter herausgebracht hat und außerdem auch als Begründer der japanischen Volkskunde gilt. Das heißt, die Grimms haben nicht nur die Volkskunde und ja auch die Germanistik in Deutschland begründet und dafür gesorgt, dass diese volkstümlichen Geschichten erhalten bleiben, die sonst vielleicht wirklich in Vergessenheit geraten wären. Sie haben auch andere Wissenschaftler beeinflusst, inspiriert und dadurch zum Erhalt von volkstümlichen Erzählungen auch in anderen Ländern beigetragen. Und das ist bei aller Kritik, die man an den Grimms und ihrer Vorgehensweise haben kann, trotzdem etwas, was man wirklich hier nochmal betonen muss, weil das wirklich eine durchaus herausragende Leistung mit Kettenreaktion war, die uns vielleicht viel Kultur verschüttet hätte zumindest. Vielleicht wäre sie nicht verloren gegangen, aber vielleicht hätten wir sie bis heute noch nicht wiederentdeckt. Und das haben wir schon den Grimms zu verdanken. Und das war nicht nur im fernen Japan der Fall, sondern eben auch in Norwegen.
Ja, und die Namen sind heute schon einmal gefallen, nämlich Peter Christian Asbjørnsen. Das ist die Namensform, wie sie in der Enzyklopädie des Märchens steht. Man findet auch die Vornamen Peter Christen und fälschlich auch leider manchmal Asbjørnsson mit O. Auf einem Buchcover zum Beispiel, was hier auf dem Tisch liegt. Drin ist es dann richtig geschrieben. Schon ein bisschen peinlich, aber egal. Der gute Herr Asbjørnsen hat von 1812 bis 1885 gelebt, ist in Christiania geboren und gestorben. Und Christiania heißt seit 1924 Oslo. Also genau 100 Jahre heißt Oslo jetzt Oslo. Hauptberuflich war er Forstmann, er war aber eben auch Hobby-Naturforscher und Folklorist. Und bereits 1835, also mit ja 23 Jahren dann, hatte er eine erste kleine Märchensammlung in Romerike unternommen und im selben Jahr auch schon eine erste Veröffentlichung gemacht, nämlich mit Jürgen Muhr. Der ist 1813 in Ringerike geboren und 1882 in Kristiansand gestorben. Er war beruflich evangelischer Pfarrer und ab 1875 sogar Bischof von Kristiansand. Er stammt aus einer wohlhabenden Bauernfamilie und während eines Abiturkurses 1826 bis 30 lernt er eben Asbjørnsen kennen und die beiden sind in lebenslanger Freundschaft verbunden geblieben. Also die norwegischen Grimms sind jetzt keine Brüder, aber ziemlich beste Freunde, würde ich mal sagen. 1836 entdeckten die beiden dann für sich die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Wir erinnern uns, 1812 war die erste Ausgabe. Und das gipfelte dann 1837 mit dem Entschluss der Herausgabe einer eigenen Sammlung. Und dafür haben sie eben weitere Feldforschungen in Südnorwegen vor allen Dingen gemacht. Wie bereits erwähnt, gab es dann ein paar gestückelte Teilveröffentlichungen, weil es offensichtlich Probleme mit Verlegern gab, die dann nicht so das herausgeben wollten. Die waren sich nicht sicher, wie das ankommt. Und anfangs kam es auch nicht so gut an tatsächlich. Aber es gab Teilveröffentlichungen eben 1841, 42, 43 und 44. Mhm. 1844 kamen sie dann in Briefkontakt mit den Brüdern Grimm. Ach, vor allen cool. Dingen Asbjörnsen hat mit Jakob Grimm korrespondiert und der muss wohl ein kleiner Fanboy von Jakob Grimm gewesen sein, denn er hat ihn immer mit hochgeehrter Herr Professor angeschrieben, cool. Was ich sehr süß fand. Und Asbjörnsen war es dann auch, der auf einer Deutschlandreise dann beide besucht hat, Jakob und Wilhelm Grimm.
Mhm. Waren die Grimms, weißt du das, ob die auch in Norwegen waren? Weil ich erinnere mich gerade an die Japan-Folge und da gab es ja Kontakt zwischen Japan und den Grimms ja auch.
Das ist eine gute Frage. Habe ich jetzt in der Recherche nicht entdeckt. Kann vielleicht, ich vielleicht, wenn, dann auf Instagram nachliefern oder so. Die erste große Veröffentlichung ihrer Sammlung gab es 1852, wo 57 Märchen dann gemeinsam in einem Buch veröffentlicht wurden. 30 von Moore, der sich vor allen Dingen auf Zaubermärchen spezialisiert hatte. Und 27 von Asbjörnsen, vor allen Dingen Schwankmärchen. Dann gab es aber noch spätere, weitere, teils abweichende Ausgaben, die nicht vollständig waren oder wie auch immer. Und als Moore dann seine erste große Pfarrstelle antritt, hat er sich aus dem Märchengeschäft ein bisschen zurückgezogen. Ich weiß nicht, ob er es selbst vielleicht für unpassend gehalten hat oder ob von Seiten der Kirche da irgendwie Druck gemacht wurde. Hör mal, wenn du jetzt Pfarrer bist und er hat es ja zum Bischof immerhin geschafft, kannst du dich dann nicht hier noch als Märchenonkel betätigen. Das heißt, Asbjörnsen hat dann später die Ausgaben betreut. Der Durchbruch kam, ähnlich wie bei den Brüdern Grimm, mit der illustrierten Ausgabe im Jahr 1879. Und seitdem sind die Märchen wirklich norwegisches allgemeines Kulturgut. Entgegen der eigenen Aussage haben Asbjörnsen und Moore die Märchen ganz schön revidiert, so wie die Grimms ja eben auch. Deswegen finde ich, hätten sie, wenn sie es schon revidieren, dann auch bei der Märchen, unsere Märchenstunde östlich der Sonne und westlich des Mondes, dann vielleicht etwas einheitlicher fassen können. Also zum Beispiel mit der direkten wörtlichen Rede des Mädchens, die ja viel indirekter sagt und dann, wie gesagt wurde, wissen wir nicht, aber das und das. Also ich hätte das ein bisschen vereinheitlicht dann. Und Jakob Grimm soll über die Sammlung gesagt haben, es sind die besten Märchen, die es gibt.
Ach.
Also das war wohl ein richtig toller Moment dann für Asbjörnsen vor allen Dingen, der sich dann wirklich sehr geehrt gefühlt hat. Es gab schon relativ früh Übersetzungen, 1847 auf Deutsch, wie gesagt von Bresemann, die Fassung, die wir euch eingelesen haben. 1859 gab es dann schon eine englische Übersetzung und 1868 erst, muss man ja dann fast sagen, ins Schwedische. Es gab Anfang des 20. Jahrhunderts eine von Kai Nielsen, einem dänischen Illustrator, bebilderte Ausgabe, die im englischen Sprachraum eben viel Verbreitung gefunden hat und darauf ist wahrscheinlich auch dieser Swing-Klassiker East of the Sun and West of the Moon zurückzuführen. Es gibt in Norwegen aber nicht nur Volksmärchen, es gibt natürlich noch andere Sammlungen, wie bereits erwähnt, die Sammlung von Berg mit GH, aber es gibt auch Kunstmärchen und zwar von Regine Normann bzw. wahrscheinlich Nurmann ausgesprochen. Eine Auswahl auf Deutsch wurde 2021 erstmalig von Ursula von Ammon herausgegeben. Ein zweiter Band ist jetzt im letzten Jahr herausgekommen, den habe ich mir aber noch nicht zugelegt tatsächlich.
Das ist aber dann spät, wenn man vergleicht, dass die Volksmärchen so früh schon übersetzt wurden und jetzt die Kunstmärchen erst, zumindest von ihr die Kunstmärchen, dann erst genau. 2021, das ist erstaunlich.
Also man muss dann zur Entschuldigung vielleicht sagen, sie hat etwas später gelebt, von 1867 bis 1939. Okay, sie ist aber jetzt dann doch schon ein Weilchen tot.
Ja.
Aber außerhalb Norwegens oder zumindest im deutschsprachigen Raum ist sie bislang eher unbekannt, was ich ganz schade finde. Sie ist 1867 in Bø auf den Vesterålen, das sind Inseln vor der Nordküste, geboren. Und sie war Lehrerin. Ihre erste Buchveröffentlichung hatte sie 1905, also dann jetzt doch schon weit über 100 Jahre liegt das zurück. Und das Märchen von ihr, die Prinzessin, die zum Herzen der Erde ging, kennt angeblich fast jeder Norweger, jede Norwegerin. Mhm. Und den Anfang des Märchens, um sich ein bisschen einen Eindruck von dem Stil zu machen, würde ich euch gerne vorlesen.
Ja. klingt für mich aber auch schon wieder direkt so, das Herz der Erde, ne, so diese Natur, das klingt für mich da direkt schon wieder irgendwie an.
Total, und die Natur spielte auch eine große Rolle in dem Märchen. Es war einmal ein König, der lebte hoch im Norden. Er war so reich und mächtig, dass seinesgleichen nicht zu finden war in der ganzen weiten Welt. Die Königin war tot und Söhne hatte er nicht, aber eine Tochter, die er mehr liebte als sein eigenes Augenlicht. Die Jahre verstrichen, das Alter machte sich bemerkbar und der König war nicht mehr so froh und beweglich wie früher. Sein Haar und sein Bart begannen grau zu werden. Da wurde er von einem großen Missmut ergriffen und die Freude am Leben war wie weggeblasen aus seinem Gemüt. Der gesamte Hofstaat kleidete sich in Schwarz und die Prinzessin, die sonst wie ein zweiter Schmetterling umhergeflogen war, stets fröhlich und zum Spielen aufgelegt, wurde still und vergaß zu lachen. Also sehr bildreiche Sprache. Ja. Eher noch vergleichbar ein bisschen mit Andersen, aber auch irgendwie gesagt. Auch nicht. Also dieses Schelmische, was Andersen oder auch Wilde zum Beispiel haben, das fehlt dir so. Sie ist schon etwas pathetisch, aber kann man ganz gut lesen, finde ich. Ist mal was anderes auf jeden Fall.
Sehr interessant, ja. Musst du mal ausleihen.
Gerne. Hat auch ein ganz tolles Cover mit dem Nordlicht hier drauf, ja. Ne, über dem Fjord.
Ja, finde ich schon ansprechend.
Das muss man eh sagen. Also hier auf dem Tisch liegen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bücher mit norwegischen bzw. nordischen, skandinavischen Märchen. Und es gibt noch viele, viele deutschsprachige Ausgaben mehr. Und ich glaube deswegen, dass norwegische oder nordische Märchen allgemein neben den japanischen Märchen, wie ich damals ja gesagt habe in der Folge, also an ausländischen Märchen, die am weitesten verbreitet sind. Also dem Druck nach, zumindest den Ausgaben nach.
Also würdet ihr, ja, wenn ihr jetzt so ins Blaue mutmaßen würdet, woran das liegt, was würdet ihr sagen?
Ja, ich glaube, es ist schon auch die Wertschätzung der Grimms. Die sind ja dadurch quasi ein bisschen geadelt, wenn man so will. Und dadurch, dass ja jetzt dann auch schon fast 200 Jahre die Asbjörnsen-Mur-Märchen im deutschsprachigen Raum verfügbar sind, jetzt man auch schon von einer gewissen Tradition sprechen kann. Lustigerweise gibt es aber keine kritische Ausgabe, auch wohl nicht im Norwegischen, wenn ich das richtig gelesen habe. Und irgendwie keine deutschsprachige Gesamtausgabe. Das finde ich ein bisschen blöd. Also muss die sich immer so ein bisschen zusammensuchen.
Vielleicht aber auch am Interesse für die nordische Mythologie und so.
Hätte ich auch gedacht, ne? Weil ich finde schon, dass diese Natur, das schwingt ja immer mal ein bisschen stärker, mal ein bisschen schwächer, aber schwingt irgendwie immer mit. Und das, was man selber so vielleicht auch ein bisschen klischeehaft natürlich damit verbindet, diese Landschaften, diese Mystik, diese Dunkelheit, das klingt in den Märchen ja schon auch so ein bisschen an. Und diese Verbindung zwischen diesen fantasievollen Geschichten, diesen Märchen oder Fabelwesen und diesem Setting, das ist ja eigentlich perfekt, ne? Also ich finde, es gibt nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Beim Küster von Mörker hatten wir das ja auch schon so ein bisschen. Das gibt schon nochmal eine andere Atmosphäre, als wenn du jetzt ein Märchen von den Grimms liest. Jetzt gar nicht bewertend, aber es ist eine andere Atmo.
Sind halt irgendwie gerade auch im Trend so ein bisschen die nordischen Länder, also in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel Metal oder wie auch immer, ne? Das Japanische natürlich dann auch so Anime in die Richtung, ne? Und was das Dritte ist, was wir noch nicht so behandelt haben, außer bei den Feen so ein bisschen, das Keltische.
Ja.
Also das ist, glaube ich, der dritte Monolith. Also japanische Märchen, nordische, norwegische Märchen und keltische Märchen. Das ist das, was hier an ausländischen Märchen am besten zugänglich ist, vom Druck her zumindest.
Ja, was mich aber wirklich total überrascht hat in der Recherche und jetzt auch bei dem, was ihr erzählt habt, ist zum einen, dass es so früh dann schon übersetzt wurde und quasi schon die Ländergrenzen überwunden hat. Das, finde ich, spricht ja auch für diesen Märchenboom von damals so ein bisschen.
Wahrscheinlich, weil die Grimms eben durch die Briefe von Asbjörnsen darauf aufmerksam geworden sind. Und sie haben jemanden gesucht, weil sie offensichtlich davon auch begeistert waren von diesen Märchen und dieser Sammlung, dass es dann auch früh den deutschsprachigen LeserInnen zugänglich gemacht werden konnte.
Genau, und das ist der zweite Punkt, den ich sehr überraschend fand und der, wie gesagt, ja auch dann das spiegelt, was wir ja in der Japan-Folge schon festgestellt haben, dass die Grimms da halt irgendwie doch auch mitgemischt haben und dass man schon sagen kann, dass sie scheinbar für viele Forscher, vielleicht auch Forscherinnen hoffentlich, ein Vorbild waren und gezeigt haben, hey, es lohnt sich vielleicht doch auf diese volkskundliche Tradition dieser alten Geschichten, dass man das bewahrt, dass man sich anguckt, was gibt's bei uns eigentlich überhaupt und dass man das irgendwie festhält. Und das ist schon, also die waren schon Pioniere, was man auch immer jetzt von ihren Adaptionen hält, von ihren Bearbeitungen, das muss man, sagst ja auch, man sollte das kritisch
sehen. Genau, und wir hatten ja auch in der Nationalsozialismus-Folge im letzten Jahr durchaus da ja eindeutig antisemitische Aussagen, die wirklich nicht schön sind und waren. aber was sie ausgelöst haben, wovon sie, glaube ich, selbst nie geträumt hätten, gerade auch mit den Märchen.
Ja.
Ausgerechnet mit den Märchen quasi. Also das ist echt nicht zu unterschätzen. Das hat wirklich weltweite Folgen gehabt.
Das finde ich auch richtig krass. Das war mir vorher nicht so klar. Ich habe vielleicht ganz naiv gedacht, ja, dann wird das in Japan irgendwie so eine Ausnahmeerscheinung gewesen sein. Aber scheinbar gibt es das auch in anderen Ländern. Ich bin mal gespannt, wo wir da vielleicht in Zukunft noch drauf stoßen werden. Und es zeigt halt auch nochmal, diese Textsorte Märchen, die ist halt wieder mal nicht so einfach, weil sie ist super populär gewesen. Sie hatte eben diese Verbreitung und sie steht eben für sowas Altes, Traditionelles, Volkstümliches.
Und auch die ganzen Überschneidungen, die wir da haben, das haben wir ja bei den japanischen Märchen ja auch gesehen, dass es sehr viele Parallelen zu unseren deutschen Märchen im Aufbau und in solchen Sachen gibt. Und das ist bei den norwegischen Märchen ja auch ganz krass. Also gerade auch bei den Märchen, die wir jetzt gerade besprochen haben, dass man da wirklich sehr viele Parallelen zu unseren deutschen Märchen.
Bei den mallorquinischen Märchen ist es ja genauso. Ja. Ludwig Salvator ist ja auch von den Grimms durchaus beeinflusst gewesen.
Genau.
Und ich glaube, um ein bisschen zu spoilern, wir werden in Südeuropa, wo wir uns so im weiteren Verlauf des Jahres mal aufhalten werden, auch jemanden finden, der in den Fußstapfen der Grimms wandeln wollte.
Was, glaube ich, auch wieder deutlich geworden ist, dieses Volkstümliche zeigt sich eben daraus, dass zum einen, wie du auch das, Jenny, ja, wir haben diese universellen Themen, ne, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Wir haben irgendwie Motive, die wir wirklich weltweit finden, weil sie die Menschen scheinbar beschäftigen oder weil die Menschen sich dann halt eben von anderen haben inspirieren lassen. Aber es ist immer mit diesem Lokalkolorit. Ne? Das ist ja jetzt hier nochmal deutlich gewesen. In der Japan-Folge hatten wir ja zum Beispiel diese Märchenkategorie mit den Rachegeistern, die wir jetzt überhaupt nicht kennen. In den norwegischen Märchen haben wir eine sehr starke Präsenz von Natur und Naturkräften, sei es in Gestalt der Natur selbst oder eben in Gestalt von Fabelwesen, wie eben der Troll, der typisch für die skandinavische Kultur ist. Und so sieht man dann irgendwie, wie immer, das große Ganze bleibt gleich, aber die Ausgestaltung ist dann wieder unfassbar individuell und vielfältig.
Und das macht es so besonders, finde ich. Also gerade bei den norwegischen Märchen, ich glaube, die kann man jemandem vorlegen und man erkennt sofort, dass es zumindest aus Nordeuropa kommen muss irgendwie. Ja. Also ganz unverkennbar.
Würde ich auch sagen, auf jeden Fall.
Also immer auch so ein bisschen das Düstere und dieser Gegensatz auch zwischen Heidentum und Christentum, der da offensichtlich so krass noch verankert ist, ne, das ist schon sehr speziell und besonders.
Das schaffen wir jetzt hier aus zeitlichen Gründen natürlich nicht, aber allein diesen Aspekt könnte man natürlich historisch nochmal viel tiefgehender beleuchten, deswegen sei da auch nochmal drauf hingewiesen. Es ist wirklich spannend, sich da tiefgehender mit zu beschäftigen und wieder mal zeigt sich, oberflächlich sind Märchen irgendwie einfach, oberflächlich haben wir viele Dinge, wo wir sagen, ja, kennen wir schon tausendmal gehört. Aber sobald man mal eine Schicht tiefer geht, kommt man zur nächsten Schicht und man kommt immer tiefer rein und landet wirklich eigentlich auch im Herzen einer Kultur.
Das ist jetzt wirklich ein schönes Abschlusswort gewesen.
Ja gut, wenn ihr dann nichts mehr zu ergänzen habt, dann werde ich mich jetzt sehnsuchtsvoll meinem norwegischen Winter widmen und hoffen, dass ich das wirklich auch irgendwann mal erleben darf.
Und wenn wir nicht eingeschneit wurden,
dann hören wir uns bald wieder.